Ihr Lieben, stellt euch mal folgende Situation vor. Das Land wird von einem riesigen feindlichen Heer bedroht. 135.000 Soldaten. Noch jenseits der Landesgrenze, aber kein Zweifel, die werden die Grenze überschreiten. Das ist ja nicht das erste Mal, die waren schon öfter da. Und die werden das Land ausplündern, wenn man ihnen nicht entgegentritt. Der Heerführer des Volkes befiehlt eine Generalmobilmachung und stellt fest, ihm stehen 32.000 Soldaten zur Verfügung. 32.000 gegen 135.000, ganz schön riskant, nicht wahr? Ein Kräfteverhältnis schlechter als 1:4 zugunsten der Gegner. Was denkt ihr, was der Befehlshaber jetzt als nächstes tut? Er gibt die Parole aus, jeder, der Angst hat, soll nach Hause gehen. Was denkt ihr, was daraufhin passiert? Von den 32.000 machen sich 22.000 vom Acker. Jetzt hat er noch 10.000. Das Kräfteverhältnis hat sich auf 10 zu 135 zu seinen Ungunsten verschoben. Was nun? Kapitulation? Nein, er denkt nicht daran. Und er greift aber auch nicht gleich an, sondern er macht weiter mit diesem seltsamen Ausleseverfahren. Er schickt von den 10.000 weitere 9.700 nach Hause. 300 Mann hat er jetzt noch zur Verfügung, um mit ihnen dieses feindliche Heer anzugreifen. Ein Kräfteverhältnis von 1 zu 450, das ist doch völlig absurd. Aber der Angriff gelingt nicht nur, sondern die 300 brauchen sich dabei noch nicht mal besonders anzustrengen. Sie müssen nicht mehr tun, als sich in der Nacht rings um das feindliche Heerlager aufzustellen, eine Lightshow zu veranstalten mitten in der Nacht und ordentlich Lärm zu machen. Das ist alles, was sie tun. Die Feinde geraten in Panik, fangen an, sich gegenseitig umzubringen und die Überlebenden rennen so schnell sie nur können. Egal wohin, nur weg. Unglaubliche Geschichte. Nicht wahr? Bibelkenner unter uns haben vielleicht schon bemerkt, auf welchen Bericht aus dem Alten Testament ich anspiele. Gideon, nachzulesen im Buch der Richter, Kapitel 6. Weshalb erzähle ich euch diese Geschichte? In Richter 6 Vers 34 wird davon berichtet, dass Gideon vom Geist des Herrn, als er vom Heiligen Geist erfüllt wird, bevor er diese Generalmobilmachung anordnet. Und heute geht es ja um den Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist, der den Gideon, diesen Heerführer, geführt hat in dieser ganzen verrückten Geschichte, der bei ihm war, als die 22.000 sich vom Acker machen. Ja, der Heilige Geist hat ihm sogar eingegeben, dass er das sagen soll, dass die Angst haben, heimgehen sollen. Der Heilige Geist erfüllt den Gideon auch dann, als er anschließend noch weitere 9.700 heimschickt. Und bei diesem seltsamen Schlachtplan, sich da rings um das Heerlager aufzustellen, mitten in der Nacht und ordentlich Krach zu machen und mit dieser Lightshow mit Fackeln, auch diese Idee hat Gideon vom Heiligen Geist. Das alles ist nicht auf seinem eigenen Mist gewachsen. Und vor allen Dingen, dass die dann anfangen, sich gegenseitig umzubringen und davon zu rennen, das ist schon gar nicht auf seinem Mist gewachsen. Um den Geist Gottes geht es heute in unserem Gottesdienst. In den beiden vorangegangenen Predigten der Predigtreihe habt ihr schon einiges über den Heiligen Geist und die Theologie der Dreieinigkeit erfahren. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, aber die eine oder andere Ergänzung habe ich schon noch. In unserem heutigen Predigtthema sind gleich zwei schwierige Themenfelder benannt. Zunächst geht es um den Heiligen Geist selbst. Was hat es denn mit dem Heiligen Geist eigentlich auf sich? Wenn wir das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen, dann begegnet uns darin neben dem Vater und dem Sohn auch der Heilige Geist. Aber so richtig vorstellen, wer oder was dieser Heilige Geist denn ist, das fällt uns dann doch schon deutlich schwerer. Und wenn wir gar darüber nachdenken, in welchem Verhältnis Vater, Sohn und Heiliger Geist zueinander stehen, dann wird es, nun ja, schwierig. Wie kann denn das sein? Glauben wir als Christen denn an drei Götter? Nein, sagt uns die Theologie der Dreieinigkeit. Gott ist einer. Und dieser eine begegnet uns in diesen drei Personen der Gottheit. Wie bitte? Mathematisch geht das jedenfalls nicht auf. Eins ist gleich drei oder drei ist gleich eins. Da sagt jeder Mathematiker, nee, das kann nicht sein. Logisch ist es auch nicht. Es ist und bleibt ein Geheimnis des Glaubens, ob Gott mir nun als liebevoller Vater begegnet, ob er mir in Jesus Christus als mein Bruder begegnet, der alles für mich getan hat, was man nur für einen anderen Menschen tun kann, oder ob er mir als Heiliger Geist begegnet, der mich beseelt, mich beflügelt, mir Kraft gibt, mich tröstet, wenn ich es brauche. Es ist und bleibt der eine Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das zweite schwierige Themenfeld ist mit dem Begriff Endzeit benannt. Dieser Begriff ist ja durchaus geeignet, Gedanken an Weltuntergangsszenarien zu wecken, die aber allesamt nicht wirklich hilfreich sind beim Versuch, die biblischen Texte zu verstehen, weil diese Weltuntergangsszenarien von einem falschen Ansatz ausgehen. Dazu später mehr. Wer oder was ist also der Heilige Geist? In den Urtexten der Bibel steht da, wo unsere Bibelübersetzungen vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes oder auch einfach nur vom Geist sprechen, in einem Zusammenhang, der deutlich macht, dass vom Geist Gottes die Rede ist. In den hebräischen Texten im Alten Testament steht da überall das Wort Ruach. Und in den griechischen Texten, da bewegen wir uns dann im Neuen Testament, das griechische Wort Pneuma. Beide lassen sich ins Deutsche übersetzen mit Hauch, Luft, Wind oder auch mit Atem. Luther übersetzt mit Heiliger Geist oder Geist Gottes. An manchen Stellen spricht er auch vom Atem Gottes. Die Worte in den Ursprachen machen Folgendes deutlich. Den Heiligen Geist sieht man normalerweise nicht. Man spürt ihn allenfalls mal mehr, mal weniger. Und wie Wind ebenso ist, das kann ein stilles, sanftes Säuseln sein, aber auch eine ordentlich steife Brise, wie man in Norddeutschland ausgewachsene Stürme zu benennen pflegt. Es gibt nur wenige Passagen in der Bibel, die vom Heiligen Geist in sichtbarer Form sprechen. Beim Evangelisten Matthäus zum Beispiel findet sich der Bericht, dass bei der Taufe Jesu der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auftritt. Matthäus 3, Vers 16. Der Heilige Geist und damit Gott ist nicht berechenbar, auch nicht greifbar. Versuch mal, den Wind zu greifen. Das heißt, man kriegt ihn nicht in den Griff, weder im wörtlichen noch im übertragenen Sinn. In Johannes 3, Vers 8 heißt es, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Hier wird deutlich, dass die Kinder Gottes dieses Element des Nicht-Berechenbaren, des Nicht-Greifbaren gewissermaßen von ihrem himmlischen Vater geerbt haben. Wer sich in seinem Leben ganz auf Gott verlässt und sich vom Geist Gottes leiten lässt, ist für diese Welt nicht mehr ausrechenbar. Da helfen alle Algorithmen von Google und von Facebook und so weiter nichts. Wer vom Geist Gottes sich leiten lässt, ist nicht ausrechenbar. Und dann können so verrückte Dinge passieren, wie in der Geschichte von Gideon. Und wie diese Geschichte zeigt, da wo der Geist Gottes wirkt, geschehen Dinge, die nicht nur unvorhersehbar, nicht nur nicht ausrechenbar sind, sondern die unsere Alltagserfahrung als völlig absurd und schlichtweg unglaublich erscheinen. Und jeder, der dabei war, sagt hinterher, wenn ich nicht selber dabei gewesen wäre, würde ich es nicht glauben. Das zeigt sich bis in unsere Gegenwart hinein, insbesondere auch im und am Leben von Christen, die in Ländern zu Hause sind, in denen Christen um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Manche denken vielleicht, der Heilige Geist sei ja irgendwie so ein spätes theologisches Produkt. Irgendwann im 4. Jahrhundert, als man begonnen hat, die Trinitätslehre zu formulieren, dann erst auf der Bildfläche erschienen, so als theologische Konstruktion gewissermaßen. Aber die Bibel sagt uns dazu etwas ganz anderes. Gleich am Anfang der Bibel, erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 2. Da heißt es, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Also gleich am Anfang ist der Geist Gottes mit dabei. In der Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig liest sich dieser Vers so. Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal, Finsternis über Urwirbels Antlitz, Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser. Braus Gottes. Da klingt etwas von dieser überschäumenden Energie an, die mit dem Geist Gottes einhergeht. Der Heilige Geist war also von Anfang an mit dabei, und er war nicht nur am Anfang dabei, sondern durch die gesamte Geschichte des Volkes Gottes hindurch ist es immer wieder so, dass Menschen Erfahrungen mit Gott machen, indem sie sich in den Dienst Gottes stellen und infolgedessen vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes erfüllt werden. Dafür ist Gideon beispielhaft. Von solchen Geschichten quillt die ganze Bibel über. Und solche Geschichten geschehen auch heute noch. Was hat es nun mit der Endzeit auf sich? In Hebräer 9, Vers 26 heißt es, nun aber, am Ende der Welt ist er, Jesus, ein für alle Mal erschienen durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Das heißt doch, mit dem Kreuzestod Jesu hat das Ende der Welt begonnen. Die Endzeit ist nichts, was erst noch irgendwann in der Zukunft kommt, sondern wir leben mittendrin. Was aber hat der Heilige Geist mit dieser Endzeit zu tun? In Joel 3, Verse 1 bis 5 lesen wir, und nach diesem, wer wissen will, was mit diesem gemeint ist, müsste halt die vorherigen Kapitel in Joel lesen, nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden. Blut, Feuer und Rauchdampf, die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen. Wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Das heißt doch, für die Kinder Gottes ist das Ende der Welt gar nichts Schreckliches. Denn bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird, wird Errettung sein. Die Kinder Gottes gehen nicht auf ihren Untergang zu, sondern auf ihre Errettung. Und Gott will und wird seinen Geist über sie ausgießen. Das sagt uns, der Heilige Geist beschränkt sein Wirken nicht auf das Alte Testament, sondern bis in unsere Gegenwart hinein ist er am Wirken und wir können sicher sein, dass er uns nicht verlassen wird. Auch in unseren schwersten Stunden nicht, bis wir Jesus von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Nun denkt sich so mancher vielleicht, davon habe ich aber noch nicht viel gemerkt, dass Gottes Geist über mich ausgegossen ist. Gemach, der Heilige Geist ist nicht unbedingt so spektakulär, wie die Geschichte von Gideon vielleicht suggeriert hat. Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus in Kapitel 12, darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet, und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. In der Predigt letzte Woche hat Gunter Schmidt die Spaltung der evangelischen Christenheit erwähnt, im Umgang mit dem Heiligen Geist. In den klassischen Kirchen der Reformation wird der Heilige Geist kaum thematisiert, außer vielleicht mal beim Glaubensbekenntnis. Und wenn man das Thema anspricht, dann steht man sofort schon fast im Verdacht der Schwärmerei. Bei den sogenannten Pfingstkirchen ist es genau umgekehrt. Da ist ständig vom Heiligen Geist und von seinen Gaben die Rede. Und wenn man es mit Menschen zu tun bekommt, die aus einer dieser Kirchen kommen, dann begegnet man fast unvermeidlich der Frage, hast du auch den Heiligen Geist? Da hast du soeben deinem Gegenüber davon erzählt, dass du Jesus nachfolgst, dass du ihn, um es mit den Worten des Korintherbriefs zu sagen, deinen Herrn nennst. Und dann wirst du gefragt, ob du auch den Heiligen Geist hast. Mich irritiert diese Frage gleich in doppelter Hinsicht. Erstens, die soeben zitierte Stelle im Korintherbrief macht deutlich, dass niemand den Herrn, Jesus den Herrn nennen kann, außer durch den Heiligen Geist. Das heißt, selbstverständlich ist bei jedem Menschen, der Jesus lieb hat, der Heilige Geist mit im Spiel. Und zweitens, die Formulierung, den Heiligen Geist haben, irritiert mich. Sie suggeriert, der Heilige Geist könne mein Eigentum sein. Ich könne die Verfügungsgewalt über den Heiligen Geist haben. Aber worüber ich verfügen kann, das kann doch gar nicht Gott sein, das kann nicht der Heilige Geist sein. Er ist es doch so, dass der Heilige Geist mich hat, mich ergriffen hat, mich erfüllt hat, mich beseelt hat, dass er mich befähigt, den Willen Gottes zu tun und zu erkennen, wie nötig ich Jesus brauche. Nicht so, dass der Heilige Geist mich vergewaltigen würde, mir das alles gegen meinen Willen aufdrücken würde, aber dass ich den Heiligen Geist und damit Gott hätte, so wie ich mein Auto, mein Haus, meine Brille habe, davon kann doch nun wirklich nicht die Rede sein. Häufig wird dann als nächstes gefragt, ob man denn auch in Zungen beten könne, so gewissermaßen als Beweis dafür, dass man den Heiligen Geist hat. Der Apostel Paulus hingegen zeigt uns im 1. Korintherbrief, dass es Wichtigeres gibt, als in Zungen zu reden, überhaupt an einem einzelnen Kriterium, ob es nun die Zungenrede ist, ob es die Gabe der Prophetie ist oder was auch immer, kann man doch den Heiligen Geist nicht festmachen. Wir haben gehört, der Heilige Geist weht, wo und wie er will. Auf vielfältige Weise will er sich durch dich und mich manifestieren, das heißt Gestalt gewinnen, konkret erfahrbar werden, um uns Gott näher zu bringen, uns untereinander näher zu bringen. Und er tut das im Leben eines jeden Menschen, der Jesus lieb hat. Es gibt bei dem Apostel Paulus verschiedene Kataloge von Geistesgaben. Im 1. Korintherbrief in den Versen 1 bis 11 spricht er von Geistesgaben wie Weisheit, Erkenntnis, Glaube, die Gabe, Menschen gesund zu machen, die Kraft, Wunder zu tun, prophetische Rede. Er spricht von der Gabe, Geister zu unterscheiden, von mancherlei Zungenrede und schließlich von der Gabe, die Zungenrede eines anderen Gläubigen auszulegen. Im Römerbrief, Kapitel 12, in Versen 6 bis 8, erwähnt Paulus zunächst die prophetische Rede. Das stimmt noch mit einer der Geistesgaben aus dem 1. Korintherbrief überein, aber dann geht es weiter. Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Wem Gott einen praktischen Dienst übertragen hat, der soll ihn gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesem Auftrag gerecht werden. Wer andere ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer beauftragt ist, die Armen zu versorgen, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer Kranke und Alte zu pflegen hat, der soll es gern tun. Das sind laut Paulus auch Gnadengaben, griechisch Charismen, also Gaben des Heiligen Geistes. Diese Unterschiede machen deutlich, dass es Paulus nicht darum geht, einen vollständigen Katalog aller Gaben zu liefern, mit denen der Heilige Geist Menschen beschenken kann, sondern er spricht als Seelsorger in die jeweilige Situation einer konkreten Gemeinde hinein und spricht die speziellen Gaben an, die er in dieser jeweiligen Gemeinde vorgefunden hat und mit denen die Mitglieder dieser Gemeinde ihre Erfahrungen gemacht haben und mit denen sie auch an ihre Grenzen gekommen sind. Den Korinthern muss Paulus sagen, ja, es ist gut und richtig, wenn jemand die Gabe der Zungenrede hat, aber in der Gemeinde gibt es Wichtigeres. Die Christen in Rom sind offensichtlich nicht so enthusiastisch in ihrem Glaubensleben wie diejenigen in Korinth, aber auch in Rom ist der Heilige Geist am Wirken, an anderer Stelle, auf andere Art und Weise. Die Christen in Rom sind deswegen nicht weniger geistbegabt als die in Korinth, aber ihre Gaben sind andere, weil auch ihre Aufgaben andere sind. Und auch die Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, sind andere. Der enthusiastische Christ in seiner Begeisterung über die ihm verliehene Geistesgabe ist in Gefahr, seine Gabe zu praktizieren, obwohl das gar nicht zur Situation passt. Der weniger enthusiastische Christ mit seiner Gabe beispielsweise der Unterweisung im Glauben ist vielleicht der Gefahr ausgesetzt, den damit verbundenen Auftrag zu vernachlässigen, weil er denkt, naja, also das ist nicht so wichtig. Das macht doch der Heilige Geist auch ohne mein Zutun. Ich komme zum Schluss. Die Gabe des Heiligen Geistes für dich, dein Charisma, hat viel zu tun mit einem geistlichen Zugang zum Glauben. Das ist jedenfalls die Erfahrung, die ich gemacht habe. Mein geistlicher Zugang beispielsweise ist sehr intellektuell. Die Bibel und andere geistliche Literatur zu lesen macht mir Freude, über den Glauben nachzudenken, im Wort Gottes immer wieder auf Entdeckungsreise zu gehen. Das gehört untrennbar zu meinem Glauben. Und dabei bin ich auch den Gaben näher gekommen, die der Heilige Geist in mich hineingelegt hat. Da bin ich eindeutig eher auf der Linie, die Paulus im Römerbrief beschreibt, als auf der aus dem 1. Korintherbrief. Ich möchte euch Mut machen, euren geistlichen Zugang zu Gott zu entdecken und zu pflegen und dabei auch die Gaben zu entdecken, die der Heilige Geist in euch hineingelegt hat. In Jesu Namen. Amen.